unerschütterliche Glaube an Gottes Treue prägt Gunthards Leben. Dieser Glaube befähigt ihn, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen und auch in schwierigen Situationen nicht den Halt zu verlieren. So wird er auf eine besondere Aufgabe vorbereitet, den Aufbau einer Gemeinde auf Rügen. Doch der Weg dorthin ist steinig und voll unerwarteter Hindernisse. Ein herzliches Willkommen zu Menschen im Fokus. Wir wollen hier die besonderen Geschichten von besonderen Menschen erzählen. Und heute bei mir im Studio ist der Gunthard Saupe. Er ist der Gemeindeleiter der Gemeinde Bergen auf Rügen. Gunthard, schön, dass du bei uns bist.
Gerne.
Was bedeutet dir dein Glaube und wie hat er dich in schwierigen Zeiten getragen?
Also ich könnte mir ein Leben ohne Glauben gar nicht vorstellen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wüsste nicht, wo ich gelandet wäre, wenn ich diesen Glauben nicht hätte. Und dafür bin ich Gott unheimlich dankbar, dass er mich immer wieder an seiner Hand gehalten hat, selbst in schwierigen Situationen. Und jetzt rückblickend sieht das natürlich immer alles einfacher aus, als wenn man vor Problemen steht. Mhm. Aber ich bin Gott unheimlich dankbar, dass ich ihn habe und dass ich auf dieser Grundlage leben darf.
Mhm. Und bereits als Kind durftest du ja eine ganz besondere Erfahrung mit deinem Heiland machen. Welche Situation in jungen Jahren war bereits eine wegweisende Entscheidung für dich?
Ja, ich hatte das Glück, dass meine Eltern ja schon gläubig waren und sie uns im Glauben erziehen wollten. Und sie haben das damals auch mit der Bibel ziemlich genau genommen und haben mich und meine Geschwister als Kinder nicht in die Schule geschickt am Sonnabend, obwohl zu sozialistischen Zeiten ja Sonnabend Schulpflicht bestand. Und du quasi schon fast als Staatsfeind betrachtet wurdest, wenn man dieser Schulpflicht nicht nachkam. Ne? Es gab auch Adventisten, die das nicht so gemacht haben. Aber meine Eltern waren da ziemlich konsequent. Und damit waren wir von Anfang an eigentlich schon so ein Stück Außenseiter. Ne? Als Kinder waren wir natürlich froh. Ne? Sabbats keine Schule. Aber gut. Im Nachhinein betrachtet gab es da schon Probleme. Ich hatte zum Beispiel in der 9. Klasse war das, glaube ich, kein Chemie in der Woche. Und irgendwann stellte mich der Lehrer dann vor die Alternative, also entweder du kommst sonnabends zum Unterricht oder du kriegst eine 5 eingetragen. Ne? Und da das dann das Zeugnis war, mit dem man schon so anfangen musste, sich einen Ausbildungsplatz zu suchen, war das schon ein bisschen schwierig, aber ich bin trotzdem nicht gegangen. Und dann kurz vor den Winterferien wurde Chemie auf einmal in die Woche verlegt. Und ich wurde jedes Mal dann in der Chemiestunde vor der ganzen Klasse geprüft, weil ich ja Zensuren brauchte. Und das war schon eine Herausforderung, was der Chemielehrer natürlich nicht wusste. Ich habe Sonntag für Sonntag immer den Stoff nachgearbeitet, den sie sonnabends hatten. Ich bin zu meinem Schulfreund hin, habe mir das alles zeigen lassen, was die hatten, habe das nachgearbeitet, sodass ich dann trotzdem im Stoff stand und er mir zähneknirschend jedes Mal eine 1 geben musste. Das war für mich natürlich schon eine Erfahrung, wo ich sagte, Gott macht im Endeffekt alles gut. Und so habe ich dann das Schuljahr doch vernünftig abgeschlossen und mit allen Zensuren, die ich brauchte.
Das sind schon so besondere Erlebnisse, die man hat. Ne? Aber es sind, glaube ich, auch genau diese Erlebnisse, die einem so das Glaubensleben irgendwie auch stärken.
Ja.
Es ging ja weiter. Man konnte ja auch Gottes Führung in deinem späteren Berufsleben sehen, also in deinem Einstieg in den Beruf. Würdest du uns davon erzählen?
Ja. Ja, das gab natürlich dann Schwierigkeiten. Ich wollte also gerne das Abitur machen, das heißt eine Berufsausbildung mit Abitur, um dann mich auch beruflich noch oder weiterbilden zu können. Aber das wurde mir verwehrt, weil ich eben sabbats nicht zur Schule gegangen bin und auch beim Studium, wo dann Sabbatsveranstaltungen stattgefunden hätten, ne, beim Abitur genauso. Und das hat man mir das verwehrt, das ging also nicht. Und auf meinem Zeugnis hatte man mir auch schön eingetragen, unentschuldigte Fehltage. Das heißt, jeder Sabbat, den ich nicht da war, wurde da festgehalten, also pro Halbjahr waren das so reichlich 20 Tage unentschuldigt. Und habe mir dann mein Zeugnis geschnappt und habe mich auf mein Moped gesetzt und dachte, ich hatte eigentlich Interesse, was mit Technik zu machen. Du guckst mal, ob du irgendwie Kfz-Schlosser oder sowas, heute nennt man das, glaube ich, Kfz-Mechatroniker, lernen kannst. Und das war zu DDR-Zeiten fast unmöglich, da einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Es gab ja kaum Autos, also auch kaum Ausbildungsplätze und wenig Werkstätten. Aber ich bin dann zu einer Werkstatt hin, habe da mich durchgefragt und der Chef sagte mir dann, also Ausbildung, wir kriegen hier keinen Lehrling. Aber wenn du da dich interessierst, musst dich beim Obermeister melden. Der vergibt dir Ausbildungsplätze. Er hat mir erklärt, wer das ist. Ich bin dahin ganz unbedarft und habe mich dann da vorgestellt. Und es war ein älterer Herr, fragte, was ich wollte. Ich habe mich dann erklärt. Er guckt sich mein Zeugnis an. Was haben diese unentschuldigten Tage hier zu bedeuten? Habe ich ihm das erklärt, dass ich sonnabends nicht die Schule besucht habe, sondern den Gottesdienst besuche, weil ich Christ bin. Dich nehme ich, sagt er. Dich stelle ich ein. Bring deinen Vater noch mal mit, damit wir die Papiere unterschreiben können. Da war ich fassungslos. Das heißt, er hat mich bei sich eingestellt, obwohl es kaum Lehrplätze gab. Ich kann mir das eigentlich nur so vorstellen, dass er war ja damals schon selbstständig mit seiner Firma zu DDR-Zeiten, was nicht einfach war. Und wahrscheinlich hatten die Selbstständigen auch so eine gewisse Opposition zum Staat. Und er dachte, das ist der richtige Kandidat, der passt ja zu mir. Ja, aber so führt das Gott manchmal, ne, wo wir denken, keine Chance, ich habe den Ausbildungsplatz bekommen, den sich viele meiner Klassenkameraden vielleicht auch gewünscht hätten. Ne? Und das habe ich also auch als eine echte Erfahrung damals erlebt.
Das ist fantastisch, ja. Also das rückblickend, das ist total schön, das zu sehen. Das in der Situation, wenn man da drin steckt, weiß man es natürlich nicht. Aber es ist ja auch ein interessanter Kontrast, ne? Dass du in deinem Elternhaus wirklich christlich geprägt bist, in der Welt, in der Schule, atheistisch. Und doch hast du mit 18 Jahren eine besondere Entscheidung dann getroffen in deinem Leben.
Ja, ich habe das eigentlich auch als eine besondere Erfahrung erlebt, dass ich eben diese zweiteilige Weltbild vermittelt bekommen habe. Zu Hause christliche Erziehung, in der Schule dann die atheistische. Und irgendwann steht man vor der Frage, wonach richtest du jetzt dein Leben aus? Mhm. Und ich bin, glaube ich, jetzt ein praktisch getrimmter Mensch. Für mich muss das praktisch irgendwie alles nachvollziehbar sein. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, also wenn ich jetzt an eine Evolutionstheorie glaube, hätte das für mich viel mehr Glauben erfordert, ne, als wenn ich jetzt an einen Schöpfergott glaube, der uns als Menschen gestaltet hat, ne, der die Schöpfung gestaltet hat, weil das aus meiner bis dahin gesammelten praktischen Erfahrung ein Unding ist, dass sowas durch Zufall entsteht. Ne, das merkte ich ja, wenn ich in der Werkstatt da zum Beispiel Motor repariert habe, wie viel Erfahrung, wie viel Feingefühl, wie viel Wissen da reingesteckt werden muss, um so ein Ding wieder zum Laufen zu bringen. Ne? Was ist ein Mensch dagegen? Und das soll durch Zufall entstanden sein? Ne, das war für mich jenseits meiner Vorstellungskraft. Und deshalb habe ich mir gesagt, an eine Schöpfung Gott zu glauben, ist für mich durchaus sinnvoll. Und das war jetzt nicht von Anfang an die große Liebe zu Jesus. Das war einfach erstmal eine ganz praktische Überlegung, wonach richtest du jetzt dein Leben aus? Und da habe ich danach meine Entscheidung getroffen und habe die auch nie bereut.
Mhm. Das sind ja manchmal so Dinge, also wenn wir so im Kleinen treu sind, vertraut Gott uns auch große Sachen an.
Ja.
Und du hast ja in deinem Leben so diese, also Stufe für Stufe hast du das gemacht, was du für richtig gehalten hast. Und du bist ja in der Dresdner Heide, bist du ja aufgewachsen.
Ja.
Aber dein Weg führte dich ja später nach Rügen auf die Insel.
Ja.
Das war eine ganz besondere Geschichte. Was hat dich nach Rügen verschlagen?
Das hätte ich mir also nie träumen lassen, dass ich mal an die Küste komme. Ich hatte zu einer Bibelwoche in Neuruppin da ein nettes Mädchen kennengelernt, die Petra, die ich dann mal zum Spaziergang eingeladen habe. Die ist da fast im Dauerlauf mit mir gelaufen. Also einen Spaziergang habe ich noch nie gemacht. Die wollte das wahrscheinlich schnell hinter sich bringen. Ne? Und machte mir dann klar, also mit Sachsen hat sie eigentlich wenig am Hut. Sachsen ist von der Küste zu weit weg. Und sie kann sich ein Leben ohne Wasser sowieso nicht vorstellen. Ne? Das war also praktisch schon beim ersten Treffen, ne? Beim ersten Spaziergang schon mal so ein Ausloden. Also überleg dir mal, ob du dich auch für die Küste entscheiden könntest, wenn aus uns irgendwas werden sollte. Und das war eine klare Ansage. Ich hatte als junger Mensch nichts zu verlieren und denke, dann freu dich mal mit dem Gedanken an, vielleicht auch mal an die Küste zu gehen.
Also, das hätte ich durchaus schlechter treffen können als Rügen.
Genau. Das wusste ich damals bloß noch nicht. Nein, aber das Mädel war es wert. Hm. Ne? Ja, und dann bin ich an die Küste gekommen. Das war natürlich nicht ganz einfach, da wieder Fuß zu fassen. Erstmal kommt man da als Sachse hin, wo großenteils damals auch noch Plattdeutsch gesprochen wurde, zumindest in der Firma, wo ich dann war. Ich hatte dann mich bei der Volkswerft beworben, bin dort als Schiffsmaschinenschlosser dann auch eingestellt worden, habe auf dem Wohnschiff gewohnt die erste Zeit und war dann mit Kollegen zusammen, die das immer genossen haben, sich Platz unterhalten, weil ich da kaum was verstand. Na, wenn man das in Sachsen wäre, muss man zeigen. Ne? Aber mit der Zeit wurde man dann doch heimisch da. Und also aus heutiger Sicht bin ich froh. Ich habe die richtige Frau, da kann ich keine bessere kriegen. Und ich wohne in einer Ecke Deutschlands, wo es auch landschaftlich sehr schön ist, wo relativ wenig Menschen in einer großen Landschaft wohnen, wo man immer frische Luft vom Wasser her hat. Also es ist schon toll. Da bin ich wirklich Gott sei Dank sehr dankbar, dass er mich dahin verschlagen hat.
Das glaube ich dir. Das ist ja, also ja, eine schöne Ecke von Deutschland. Ja. Aber als du dich entschieden hast, damals dahin zu ziehen, gab es da schon eine Adventgemeinde auf Rügen?
Ja, es gab eine. Ich kann mich noch erinnern, es waren wenige Geschwister, weibliche Geschwister, auch einige ältere Damen. Und Peter und ich, wir waren da eigentlich die einzigen jungen Leute, die damals da zur Gemeinde gehörten. Ja, und das dauerte nicht lange. Da kam dann der Pastor zu mir und sagte, pass auf, du bist hier Gemeindeleiter. Ich sage, wie Gemeindeleiter? Wer soll es sonst machen? Ne? Du bist der einzige Mann hier und du wirst jetzt Gemeindeältester. Ja, ich war tatsächlich der älteste Mann in der Gemeinde. Ne? Aber ich war Anfang 20 und mit der Aufgabe, glaube ich, damals ganz schön überfordert. Aber was blieb mir weiter übrig? Ne? Und wir haben uns eigentlich immer auf dem Standpunkt gestellt, da wo Gott uns hinstellt, da haben wir unsere Aufgabe, da versuchen wir das Beste draus zu machen. Und wir suchen uns jetzt nicht irgendeine Gemeinde, die zu uns passt, sondern wir versuchen uns da einzubringen, wo Gott uns braucht. Mhm. Und ich denke, das war auch richtig und das haben wir auch nie bereut, obwohl das natürlich auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Denn als unser Junge dann da war, das war das einzige Kind in der Gemeinde. Ne? Ja, für ihn wäre es besser gewesen, man hätte eine Gemeinde, wo mehrere Kinder sind. Aber das ist dann der Preis, den man bezahlt. Aber ich glaube, das hat weder ihm noch uns geschadet. Und für die Gemeinde ist es natürlich toll, wenn man dann auch junge Leute hat, auch wenn es wenige sind, die sich dann irgendwie versuchen, damit einzubringen.
Mhm. Und du hast ja dann wirklich die Leitung der Gemeinde da übernommen. Und vielleicht können wir die Gemeinde mal sehen. Vielleicht haben wir ein paar Bilder, können wir die mal einblenden, dass wir mal sehen, wie die Gemeinde damals aussah. Du hattest ja einen Wunsch dann im Herzen. Also du wolltest ja Sachen verändern. Welcher Wunsch ging auf?
Ja, wir haben ja dann eine schwierige Zeit erlebt, erstmal auf Rügen. Und zwar, als dann die Wende kam, zogen die Leute, die dann auch inzwischen junge Leute, die wir dann in der Gemeinde noch mit hatten, weg zum Teil. Ne? Dann blieben nur noch ganz wenige übrig, sodass wir dann irgendwann zu dem Punkt kamen, wir lösen uns als Gemeinde auf, schließen uns offiziell der Staatsuntergemeinde an, aber behalten den Standort Rügen weiter und halten dort immer vom Frühjahr bis zum Herbst Gottesdienste in unserem alten Gemeindehaus, weil wir viel Urlauber im Sommer hatten. Mhm. Ne, da war die Bude voll. Ne? Und das war auch eine schöne Zeit. Wir hatten dann noch vor der Wende auch eine Zeit, wo wir viele Bausoldaten hatten. Das war auch natürlich eine große Aufgabe für uns, die mitzubetreuen. Aber nach der Wende war es dann erst mal richtig krass schlecht. Und da hatten wir dann einen Pastor bekommen, Hugo Tonno, der mit seiner Frau Brigitta dann nach Stralsund versetzt wurde und der die Vision hatte, Rügen lassen wir nicht eingehen, Rügen muss wieder aufgebaut werden. Das war auch wirklich eine unheimliche Hilfe, jemanden zu haben, der mit einer Vision kommt und sagt, wir machen hier was. Mhm. Ne, und er hat sich dort mit seiner Frau auch sehr eingesetzt, hat dann einen Hauskreis gegründet und hat darüber versucht, dann auch wieder neue Leute für den Glauben zu interessieren. Und damit kam dann wieder so ein bisschen Schwung rein. Mhm. Ne, das war schon damals eine große Hilfe. Allerdings sollte dann zwischenzeitlich unser Haus verkauft werden. Von der Vereinigung her, da haben wir uns dann sehr, sehr gesträubt, weil wir uns als Geschwister immer dafür eingesetzt haben, das Haus zu erhalten. Wir haben es renoviert, wir haben die Wände immer wieder ausgebessert, neue Farbe rangemacht nach der Wende, dass das einigermaßen vernünftig aussah, weil das vorher ein furchtbarer Schandfleck war. Wir haben ein neues Dach draufgedeckt nach der Wende. Da hatte man uns einen Brandsatz reingeworfen in den Flur. Da rief man mich in der Nacht an, das brennt. Ich denke, hoffentlich bis auf die Grundmauer. Aber es brannte nicht bis auf die Grundmauer. Da hätten wir ja einen Versicherungsschaden gehabt. Ne? Sondern wir hatten nur den Schaden im Flur. Aber das Geld, was wir von der Versicherung dafür bekommen haben, reichte, um das Dach neu zu decken. Und da haben sich alle Geschwister eine Woche Urlaub genommen. Und unter meiner Leitung wurde dann da in einer Woche das Dach abgedeckt, die Balken ausgebessert, neues Dach gedeckt, Freitagmittag war neues Dach drauf. Und so konnten wir das alte Haus dann immer noch nutzen. Und deshalb waren wir damit nicht einverstanden, dass das Grundstück verkauft wurde. Und hatten dort erstmal einen ziemlichen Stress, der sich aber zum Schluss dann wieder positiv auswirkte, weil man dann auch in der Vereinigung das Einsehen hatte, uns dann dieses alte Haus mit Grundstück für einen symbolischen Euro zu überlassen. Als Verein, wir haben das dann als Verein übernommen, dann war die Grundstücksverwaltung dort aus dem finanziellen Risiko raus und wir haben dort die Verantwortung übernommen und versucht dann daraus wieder was zu machen.
Und ich glaube, es ist ja wirklich auch viel Arbeit, so ein altes Gebäude immer wieder zu erhalten und also die ganze Gemeinde ist da irgendwie involviert und doch wollt ihr diesen Standort unbedingt behalten auf Rügen, also in Bergen die Gemeinde, obwohl ihr gesehen habt, wie viel Arbeit das ist. Irgendwann habt ihr ja gesagt, lohnt sich das noch, also das Haus zu erhalten? Aber ihr habt den Standort nie aufgegeben.
Nein. 2015 waren wir ungefähr 15 Gemeindeglieder. Und in unserem winzigen Raum, den wir da hatten, wenn wir im Sommer Urlaubsgäste hatten, wurde das also richtig problematisch. Und wir mussten dann zum Teil schon Fenster aushängen, haben die Leute draußen positioniert zur Predigt, ne, dass sie überhaupt mit daran teilnehmen konnten. Die Luft war schlecht, das Haus war muffig und der Gedanke reifte, wir müssen unbedingt was anderes machen. Wir haben uns dann nach anderen Grundstücken umgesehen, mit dem Gedanken, das alte zu verkaufen, irgendwas anderes zu kaufen, was man vielleicht ausbauen kann, ne, dass wir Platz haben, dass man dort sich vernünftig bewegen kann und die Gäste auch vernünftig empfangen kann. Aber Gott hat das alles ins Leere laufen lassen. Zum Schluss reifte der Gedanke, vielleicht müssen wir doch hier auf diesem Grundstück neu bauen. Und wir haben als Gemeinde, als ganze Gemeinde dafür gebetet, dass Gott uns da den richtigen Weg zeigt. Und kam dann auch wirklich, 2017 war das dann so, zu dem Entschluss, ja, wir gehen jetzt diesen Weg und versuchen jetzt hier ein neues Haus zu bauen. Wenn Gott das will, wird er uns das zeigen.
Mhm. Ist ja erstmal also ein großer Schritt, das zu machen, ja. Also einmal neu zu bauen. Darf man fragen, wie hoch die Kosten geschätzt wurden von euch bei so einem Bau?
Ja, ich hatte dann den Auftrag bekommen, von unserem Förderverein mal zu überlegen, wie man das Grundstück überhaupt bebauen könnte und habe dann eine Skizze angefertigt. Ich habe schon ein bisschen Bauerfahrung durch unsere eigenen Bauten, die wir gemacht haben und habe mir dann überlegt, zusammen mit meiner Frau, was brauchen wir für Räume, was muss das Gemeindehaus alles beinhalten und haben versucht, das dann so einfach wie möglich zu strukturieren. Und habe dann eine entsprechende Skizze angefertigt, habe das bei uns in den Gemeinderaum gehängt, sodass jeder sich das angucken konnte, um da auch zu erfahren, passt das? Gibt es da Gegenstimmen? Sind sie alle mit einverstanden? Ein Urlauber, der da war, brachte uns dann auch eine ganz tolle Idee und sagte, Mensch, wenn du den Raum, wo ihr zusammen essen wollt, direkt hin in den Gemeinderaum legst, hättet ihr eine viel bessere Möglichkeit, den Raum auch zu vergrößern, wenn es nötig ist. Das war also super, das haben wir auch umgestellt, das haben wir angenommen, diesen Rat, das war sehr gut. Und das haben wir dann einem bekannten Bauunternehmer vorgelegt. Petras Neffe ist Bauunternehmer und der hat das dann nach der Skizze geschätzt und kam auf ungefähr 400.000 Euro, was es mindestens kosten würde. Das war natürlich für uns schon eine gewaltige Summe, ne, wo wir aber durchaus real.
Und habt ihr euch schon Gedanken, also 400.000 Euro ist ja schon mal eine ganze Menge. Habt ihr euch denn Gedanken gemacht, wie ihr an das Geld rankommen könnt? Ich vermute mal, die Gemeinde hatte keine 400.000 Euro Rücklagen.
Wir haben als Verein mühevoll 30.000 Euro zusammengespart. Also weit weg von 400.000. Ja, das war natürlich nicht einfach. Wir haben dann als Gemeinderat erstmal beschlossen, der Gemeinde die Empfehlung zu geben, eine Entscheidung zum Bauen zu treffen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben eine Gemeindestunde einberufen, haben das dort vorgestellt. Ich habe jeden Einzelnen gebeten, dazu ein Statement abzugeben, was er davon hält. Und die Statements waren alle positiv. Es waren 7 Familien anwesend. Es waren alle positiv, natürlich mit Einschränkungen. Wie soll das finanziert werden? Aber meine Meinung war, entweder wir halten dort als Gemeinde zusammen, wie in einer Ehe, oder wir lassen das Projekt von vornherein. Wenn es Gegenstimmen gegeben hätte, hätte das Ganze nichts gebracht. Dann hast du zum Schluss Streit, dann bringt das nichts. Aber es waren alle dafür und das war schon ja, ein Riesensegen. Und dann haben wir Zettel ausgeteilt und gebeten, darauf aufzuschreiben, was jeder bereit ist, dafür zu spenden. Weil Geld oder Bauen kostet viel Geld. So, was sind wir selber bereit, dafür zu geben, damit ein Haus gebaut werden kann? Und das Ergebnis war niederschmetternd oder, was soll ich sagen, fast nicht zu glauben. Es kam 136.000 Euro zusammen, was die Gemeindeglieder, 7 Familien spenden wollten, um dieses Haus zu bauen. Das war für uns schon mal ein Zeichen, Gott unterstützt das, Gott möchte, dass das da ein neues Haus entsteht.
Das ist wirklich faszinierend. Aber es ist schön, wenn die gesamte Gemeinde dahinter steht und sagt, wir wollen so ein Haus bauen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und 7 Familien haben 136.000 Euro zusammengetragen. Das ist ein Wunder an sich.
Das ist ein Wunder.
Und das. Du hattest dann ja auch gleich irgendwie die Mütze auf. Du warst Gemeindeleiter, hattest ja auch den Vorschlag eingebracht und durftest dich dann sozusagen auch gleich um alles kümmern. Wie ging es weiter?
Ja, das war natürlich auch richtig. Einer muss da den Hut aufhaben. Und ich war derjenige, der aus von den Gemeindegliedern her schon die meiste Bauerfahrung hatte. Und ich hatte eigentlich die Idee, so in meinem jugendlichen Leichtsinn zu denken, ja, wenn wir zumindest eine Bodenplatte gießen lassen, so ein Haus aus Itongstein zusammenzukleben, das kriegst du selber auch noch hin. Und so habe ich den Plan eigentlich gemacht mit dem Gedanken, notfalls können wir das selber bauen. Im Endeffekt wäre das nichts geworden, weil diese ganze Konstruktion viel komplizierter war, als ich mir das erstmal vorstellte. Aber so bin ich daran gegangen. Und ja, das war eigentlich die Grundlage erstmal dafür, weil wir wussten, wir wollten die Gemeinde jetzt nicht mit irgendwelchen finanziellen Sachen belasten, die sie über Jahre mit sich rumschleppen. Das war nicht gewollt. Wir hätten als Verein keinen Kredit gekriegt. Also mussten wir sehen, wie wir zu Geld kommen. Und haben dann natürlich versucht, über den Verein auch Spenden einzuwerben.
Fehlt ja eine ganze Menge. Also 400.000 waren geplant, 136.000 hattet ihr ja schon.
Ja.
Was ja bemerkenswert ist. Wie habt ihr das gemacht? Also woher kam das Geld?
Ja, wir haben uns aufgeteilt von der Aufgabe her. Verschiedene Geschwister haben dort verschiedene Aufgabenbereiche übernommen. Ich hatte die Aufgabe, mich um Fördermittel zu kümmern, zu gucken, ob wir irgendwo Fördermittel herbekommen. Und habe mir dann aus dem Internet so ein Buch runtergeladen, wo die Fördermittelmöglichkeiten da dargelegt wurden und habe dann alle möglichen Institutionen angeschrieben, um Fördermittel gebeten, habe aber in der Regel immer Absagen bekommen. Nach dem Motto, sakrale Bauten unterstützen wir nicht. Ne? Und wir haben schon da und wir sind schon da und da engagiert. Das sah also wenig aussichtsreich aus. Aber inzwischen haben unsere Fördervereinsmitglieder auch viel an Geld gespendet, sodass die Spendensumme dann schon auf über 200.000 Euro angewachsen war in dieser kritischen Zeit eigentlich und uns wieder Mut machte. Und wir gesagt haben dann, wir versuchen jetzt diesen Bau schrittweise anzugehen, immer abschnittsweise, und haben dann erstmal dem Bauunternehmen den Auftrag gegeben, eine Baugenehmigung zu beantragen, von seinem Projektbüro ein vernünftiges Projekt machen zu lassen nach meiner Skizze. So dass wir wirklich wissen, worum es wirklich geht und letztlich auch bauen dürfen.
Also ihr habt einen Auftrag vergeben in Höhe von 400.000 Euro, ohne das Geld zu haben?
Nee, das waren ja noch keine 400. Es ging ja erstmal darum, nur erstmal eine Baugenehmigung zu besorgen, ein Projekt zu machen. Das war ja, ich habe damals die Schätzen so auf 25.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Mhm. Das war erstmal bezahlbar. Ne? Mhm. So, und wenn man das hat, hat man ja erstmal eine Grundlage und weiß erstmal, wovon man wirklich redet. nicht in meine Skizze, das war ja ziemlich laienhaft. Und die Schätzung natürlich dort auch wenig aussagekräftig erstmal. Ne? Das war erstmal so ein ungefährer Punkt. Und das zeigte sich dann auch, als das Projekt dann fertig war, waren wir nicht mehr bei 400.000, sondern bei über 670.000. Und da hat es uns bald die Beine weggerissen. Da dachten wir, sind wir hier wirklich auf dem richtigen Weg? Wie sollen wir das Geld zusammenkriegen?
Und also war die Summe noch höher, also 670.000? Ihr hattet etwas über 200.000? Ja. Und ihr habt trotzdem weitergemacht?
Wir haben uns dann mit dem Bauunternehmer zusammengesetzt. Wie gesagt, der Neffe von meiner Frau Petra, der die Adventisten aus früheren Kindheitstagen kannte. Und der war optimistischer als wir. Der sagte, wenn ihr jetzt schon als Gemeinde, als kleine Gruppe so viel Geld zusammen habt, ich bin mir sicher, ihr kriegt das erst auch zusammen. Das wird Gott machen. Ne? Und der war mit im Boot. Und das war ja schon mal gut. Ne? Und wir haben mit ihm dann vereinbart, das abschnittsweise zu machen. Das heißt, wir fangen an mit dem Bau, wenn wir das Geld zusammen haben, für Abriss und Rohbau. Nicht, dass da ewig eine Baugrube ist, sondern dass das alte Haus abgerissen ist, dass das neue Haus entsteht, dass da Fenster und Dach drauf ist. Innenausbau, dachte ich mir, kann man dann immer noch irgendwie machen. Da ist man dann zeitlich nicht so gebunden. Aber vorher fangen wir nicht an. Aber die Kosten dafür waren schon so hoch, dass wir damit eben auch noch nicht anfangen konnten, weil wir das Geld noch nicht hatten.
Mensch. Aha. Also hing alles sozusagen, alles war ein bisschen vage. Also man konnte nicht absehen, wie wird es weitergehen. Und ihr habt trotzdem euch regelmäßig getroffen, zusammen gebetet, weitergemacht, Schritt für Schritt. Ich bin natürlich gespannt. Hatte das alte Haus denn mittlerweile abgerissen? Ihr musstet ja auch ein Treffen haben, also wo ihr euch zum Gottesdienst versammelt.
Ja, das alte Haus war noch nicht abgerissen. Wir konnten das so lange noch nutzen. Aber als die Baugenehmigung und die Abrissgenehmigung dann da war, kam eine Dame vom Umweltamt, die dann feststellen sollte, ob das Haus wirklich abgerissen werden kann oder ob da vielleicht eine Fledermaus drin zu finden ist oder irgendein Mäusekettel oder ein Vogelnest. Und die ist dort mit der Taschenlampe auf dem Boden rumgekrochen, wo schon jahrelang keiner war, hat alle Ecken ausgeleuchtet und das war für mich auch ein Wunder. Der Boden war wie aufgeräumt, sie hat keinen Mäusekettel gefunden, sie hat kein Vogelnest gefunden, sie hat keine Hinweise gefunden, dass da irgendwelche Fledermäuse übernachtet hätten. Obwohl das für die interessant gewesen wäre. Es waren ja überall Löcher, wo sie reingekommen wären. Sie hat nichts gefunden. Und sie sagte mir dann, da brauche ich ja nicht mal ein richtiges Gutachten schreiben. Aber eine Auflage kriegen Sie doch. Sie müssen bis Ende März abgerissen haben. Es könnte ja noch ein Vogel hier bauen. So.
Okay. Also das ging dann reibungslos. Also ihr konntet das Haus quasi dann auch abreißen. Konntet ihr danach, also nach dieser Bestimmung direkt...
Ja, wir hätten es abreißen können, aber wir haben ja selber beschlossen, erst abzureißen, wenn wir das Geld für den Rohbau haben. Und das war die Bretouille. Das sagte mein Bauunternehmer immer, wann unterschreibst du mir den Auftrag, wir müssen abreißen, sonst schaffen wir das nicht. Und wir konnten nicht abreißen, wenn wir das Geld nicht hatten. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte zwischenzeitlich dann ein Treffen oder eine Zusammenkunft mit dem damaligen Finanzminister, der einen Vortrag hielt, flottes Vereinsleben. Da waren wir als Verein vertreten und als er dann vom Podium runterkam, habe ich die Chance genutzt, bin schnell zu ihm hingeflitzt, habe ihn begrüßt, habe mich für den Vortrag bedankt und habe ihm kurz unser Projekt vorgestellt. So. Und da sagte er dann zu mir, ja, er wüsste nicht, ob er da irgendwelche Möglichkeiten hätte, uns zu helfen, aber er würde mal gucken und er würde sich bei mir melden. Und er meldete sich aber nicht. Das war also das war im Frühjahr, im Sommer 18 war das, glaube ich. Ja, da habe ich den getroffen. Im Dezember 2018 hielt er einen Vortrag auf Rügen, Besteuerung von Renten. Auch interessant, ich mache ehrenamtlich Rentenberatung. War also da zum Vortrag mit Peter, wir haben uns das angehört. Zum Schluss, Sie können Fragen stellen, ich schnell hin zu ihm. Ja, wissen Sie noch? Wir haben da, ja, er wusste nichts mehr. So, ja, es war ihm sichtlich peinlich. Stellen Sie noch mal einen Antrag, ich kümmere mich. Er gab mir seine Dienst-E-Mail, ich habe einen neuen Antrag gestellt. Dann passierte wieder nichts. Und als das jetzt immer dringender wurde, der März näher rückte und der Abriss nicht beginnen konnte, habe ich ihm dann eine Mail geschrieben nochmal und gefragt, können wir denn mit Unterstützung von der Landesregierung rechnen, ja oder nein? Und habe ihm die Situation geschildert. Nächsten Vormittag rief er mich an und meinte, ich sollte mich mal mit dem CDU-Vorsitzenden, mit dem damaligen in Verbindung setzen, der wüsste Bescheid und das würde nicht schlecht aussehen für uns. Und ich sage, wie komme ich an den Rand? Dafür gibt es Google.
Okay.
Das waren so die Sachen, die nebenbei liefen.
Mhm.
Und dann habe ich versucht, an den Burschen ranzukommen. Kurz gesagt, nach vielen, vielen Telefonaten fand ein Treffen in unserem alten Gemeindehaus mit dem CDU-Vorsitzenden von Mecklenburg-Vorpommern statt. Dem durften wir in einer halben Stunde kurz schildern, was wir vorhaben. Und der hat uns dort dann eine Spendenzusage gegeben von knapp 300.000 Euro. Weil er das kirchliche Gemeindeleben in den ländlichen Bereich wieder fördern wollte. Und das war für uns faszinierend. Damit hätten wir nie gerechnet.
Und das war verbindlich?
Das war aus seiner Sicht verbindlich. Ich musste wieder einen neuen Antrag stellen, nicht mehr als Fördervermittelverein, sondern als Kirche.
Aha.
Das habe ich sofort bekommen. Da hat uns die Vereinigung unheimlich dabei unterstützt. Innerhalb von 10 Minuten hatte ich von der Vereinigung alle Unterlagen, die ich brauchte, um dort den Fördermittelantrag neu zu stellen. Und er sagte, als er ging, Sie sprechen nur mit meinem Bürovorsteher darüber und ich möchte nicht, dass hier irgendwelcher Kindergarten betrieben wird. Ich möchte, dass hier Gottes Wort verkündigt wird.
Amen.
Amen. Ne? Wir haben im Vorfeld uns überlegt, was können wir dem alles sagen, was wir hier noch an sozialen Projekten machen. Das wollte er gar nicht wissen. Ne? Wir sind hier auf die Knie gegangen und haben da Gott gedankt, dass er das so ermöglicht hat.
Aber wie schön ist das? Also ich meine, wenn ich mir so die Zeit vorstelle, das war ja Monate, Jahre sozusagen, wo man zusammen saß, wo man gebetet hat, wo man gehofft hat, dass Gott das irgendwie lenkt. Und immer wieder hat er neue Türen aufgemacht und irgendwie so Schritt für Schritt wurde das dann geführt. Jetzt seid ihr mittlerweile eine Riesensumme zusammen.
Ja.
Und das war dann auch für euch wahrscheinlich der Startschuss, oder, dass ihr dann bauen konntet?
Ja, noch nicht ganz. So ein Fördermittelantrag muss ja rund sein. Das heißt, die ganzen Finanzen müssen dort abgesichert sein. Sonst wird dem nicht stattgegeben und es fehlt nur 70.000 Euro. Und die hatte ich zwischenzeitlich beantragt bei Aktion Mensch. Da muss ich wirklich sagen, die haben uns da auch sehr unterstützt. Zwar nicht unbedingt für den Kirchenneubau, aber sie waren bereit für den Anbau, wo praktisch der Gemeinschaftsraum war, wo die Kinderräume sind, wo die sanitären Einrichtungen sind, barrierefreies Bauen zu fördern. Und ich musste dort oder habe dort einen Antrag gestellt, auch einen Fördermittelantrag. Das Architekturbüro musste die Mehrkosten rausrechnen, die für barrierefreies Bauen anfallen. Und davon erstattet Aktion Mensch maximal 50%, wenn alle Kriterien dort erfüllt sind, als Fördermittel.
Mhm.
Und da kamen über 144.000 Euro, glaube ich, raus. Und tatsächlich, das Kuratorium von Aktion Mensch beschloss dann im März 2019, uns 50% davon zu fördern. Und das waren genau 72.000 Euro, die noch fehlten. Und damit passte die ganze Finanzierung. Und wenn man überlegt, im Juni oder Anfang Juli 2018 hatten wir die Gemeindeversammlung und haben dort beschlossen zu bauen und waren bereit, Spenden zu geben.
Mhm.
Und im März des Folgejahres stand die Gesamtfinanzierung des Projektes. Das ist fast unvorstellbar.
Das ist sehr beeindruckend. Ja. Vor allem finde ich das so schön, dass die Gemeinde selber, also sie haben selber gegeben, was sie konnten.
Ja. Ja.
Und Gott hat dann überall irgendwelche Töpfe aufgemacht.
Ja.
Und nachher kam es dann zusammen.
Ja.
War ein reiner Schritt im Glauben. Man konnte das ja nicht absehen.
Nee. Und das war ja auf der einen Seite das Risiko. Ich habe zwischenzeitlich mal Spendenbescheinigungen ausgegeben für die Spenden, in der Hoffnung, dass das Projekt auch stattfindet.
Mhm. Ne?
Wie hätte ich da gestanden, wenn Gott gesagt hätte, nee. Ne? Als Betrüger, als was weiß ich was. Gott hat das alles wirklich gut gemacht und hat dafür gesorgt, dass das Geld zusammenkam und dass dort der Bau dann wirklich anfangen konnte.
Das alte Gebäude wurde dann abgerissen, das neue wurde dann gebaut. Da hat auch die evangelische Kirche von Rügen irgendwie irgendwas mit unterstützt.
Die evangelische Kirche hat uns auch sehr unterstützt, da bin ich auch sehr dankbar. Wir hatten ja dann kein Haus mehr.
Mhm.
Wir wussten nicht, wo wir uns versammeln sollten. Und da hat sich dann Brigitte Arturno drum gekümmert, die Frau unseres ehemaligen Pastors und damaligen Gemeindeleiters. Hugo Turno war damals Gemeindeleiter bei uns auf Rügen. hat er mit der evangelischen Kirche das abgesprochen, dass wir dann ihren Versammlungsraum nutzen durften, Sabbats, um uns so zu versammeln. Die waren da unheimlich großzügig und entgegenkommend mit uns. Da bin ich also im Nachhinein auch sehr, sehr dankbar für die tolle Zusammenarbeit.
Mhm. Wie schön, wie sich um alles gekümmert wurde, oder?
Ja.
Also man kann wirklich, das Gemeindeleben hat nicht gestoppt, die Gemeindearbeit ging weiter, die Fördermittel kamen zusammen. Ja. Und der Bau, der begann jetzt, also, und ich habe den auch mal gesehen, ein wunderschöner Bau, vielleicht haben sogar Bilder dazu, was ihr dann darauf gestellt habt. Wann war das endlich fertig, der Bau?
Ja, das war ja dann die Corona-Zeit, wo gebaut wurde. Och. Das sind wir also auch dankbar, dass die Firmen das überhaupt machen konnten, dass die Mitarbeiter hatten, die sich da beschäftigt haben. Im Herbst, also im März hatten wir Fördermittelzusage, hatten wir die Spendenzusage, auch die Fördermittelzusage von Aktion Mensch, aber noch keine schriftliche. Und wir durften erst anfangen, wenn der Fördermittelbescheid schriftlich vorliegt. Hm. Und jetzt so eine mündliche Zusage in einen schriftlichen Bescheid umzuwandeln, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das hat viele, viele Gespräche mit Schwerin gekostet, um das voranzutreiben. Und die Leute, die ich dort am Telefon hatte, waren immer sehr nett zu mir und sagten, ich wäre schon sehr sportlich unterwegs, ne, was den Zeitraum betrifft. Die sind also noch ganz andere Zeiträume gewohnt. Aber mit viel Mühe haben wir das dann hinbekommen, dass dann im Herbst, ich glaube im Oktober, haben wir dann endlich den schriftlichen Bescheid bekommen über diese Fördermittelzusage. Und damit konnte dann mit dem Bau richtig begonnen werden. Und im Ende November, Anfang Dezember wurde die Bodenplatte gegossen, um dann praktisch den Baubeginn für 2019 vorzubereiten. Und dann hat das ein Jahr gedauert im Prinzip, bis das Haus stand.
Mhm. Jetzt habt ihr ein wunderhübsches neues Gemeindehaus. Ja. Das begann mal mit einer Idee und mit dem Wunsch, den Menschen das Evangelium zu bringen. Wir brauchen ein neues Haus, weil wir viele Gäste haben. Wir wollen Menschen einladen, die sollen sich hier auch wohlfühlen. Jetzt habt ihr dieses hübsche neue Haus. Was macht ihr in den neuen Räumlichkeiten, die Gott euch geschenkt hat?
Ja, das war auch so die Frage und auch so ein bisschen die Sorge. Ne? Mit 15, 16 Geschwistern haben wir angefangen. Ja, was sollen wir jetzt die paar Leute mit dem neuen Haus? Wird das nicht viel zu groß für uns? Und ich habe dann damals schon gesagt, ich sage, wenn Gott dafür sorgt, dass hier ein neues Haus entsteht, dann wird er auch für den Inhalt sorgen. Was macht er sonst für einen Sinn? Weshalb sollte Gott sich dafür einsetzen, dass ein neues Haus gebaut wird, wenn inhaltlich nichts läuft? Mhm. Und so war es im Endeffekt auch. Gott hat uns so viel Segen da geschenkt. Wir sind jetzt nicht mehr 15 Glieder, wir sind jetzt 31 getaufte Glieder in der Gemeinde. Wir haben eine Kinderschar, ich glaube 15 Kinder. Wir haben Interessenten, die jeden Sabbat kommen. Ne, wir machen dort natürlich auch andere Veranstaltungen. Wir machen Seniorenkreis. Ich mache ehrenamtliche Rentenberatung. Wenn ich mir dort irgendwelche Unterlagen angucken muss von den Leuten, dann lade ich die immer in das Gemeindehaus ein, weil ich mir immer sage, sie müssen dann schon mal die Schwelle überschreiten. Ne? Und dann sind sie schon mal drin gewesen, dann kann ich mal das Gebäude zeigen. Ich kann sie auch zum Gottesdienst einladen. Und daraus sind schon einige Kontakte entstanden. Ne? Schön. Mhm. Das ist also wirklich toll. Dass viele kommen zwar nicht, aber einige kommen trotzdem. Mhm. Und selbst dafür lohnt sich das. Und wir haben nebenan das Bestattungshaus. Wir haben unser Gemeindehaus auch schon genutzt für Trauerfeiern. Mhm. Finde ich auch toll, ne, dass viele Leute dann dort schon mal reinkommen, auch unsere Broschüren sehen, die wir anbieten. Und schon mal so einen Kontakt haben. Es finden Konzerte statt. Du warst schon da bei uns,
ne? Ich durfte schon sehen, Evangelisation. Ich war begeistert von eurem Haus.
Das ist toll. Und du wirst ja dieses Jahr wiederkommen. Da freuen wir uns schon drauf. Kurt Pieslinger wird dieses Jahr kommen, wird eine Evangelisation halten. Also da sind wir schon sehr, sehr optimistisch und Gott unheimlich dankbar für die Möglichkeiten, die wir jetzt haben.
Das ist auch total schön, dass man überlegt, dass Gott hatte diesen Plan schon mit der Gemeinde. Ja. Und das muss natürlich, die Geschwister mussten diesen Plan verstehen und mussten selber diesen Weg gehen. Und der Weg war ja doch steinig.
Ja.
Also da, es waren viel, also ganz oft wurde der Glaube geprüft. Also im Glauben einfach weitermachen, auch wenn da keine Zusagen sind. Und darauf hoffen, dass Gott es schon lenkt und leitet. Und heute steht da ein ganz tolles Haus, da wird eine super Arbeit gemacht. Menschen werden eingeladen, man fühlt sich wohl bei euch. Und ich weiß, dass viele andere Geschwister, also überall in der Republik auch, diesen Wunsch haben, ein Gemeindehaus zu bauen, wo sie wirklich solche Sachen machen können. Und ich hoffe, das motiviert viele, diese Glaubenserfahrung. Oh. wenn du jetzt so zurückblickst auf das, was alles passiert ist, also von den ersten Gedanken bis dahin, wie haben diese Erfahrungen dein persönliches Glaubensleben geprägt?
Ich muss sagen, ich habe solche Erfahrungen in dem Ausmaß vorher auch noch nie so gemacht. Und für mich war das auch so ein Stück Sprung ins, ich sag mal, ins kalte Wasser. Man plant so ein Projekt und legt das in Gottes Hände. Und für mich war klar, das lässt sich nur umsetzen, wenn Gott das ganz maßgeblich unterstützt. Im Rückblickend sagt man, alles toll, ne? Die haben Fördermittel bekommen, die haben Spenden bekommen, das lief alles so. Das war ja aber nicht absehbar. Ne? Keiner wusste, ob uns da irgendjemand unterstützt, und wir haben auch viele Nackenschläge eingesteckt. Aber ich war mir sicher, wenn Gott das will, wird es passieren. Und das ist für mich so ein Wunder. Jedes Mal, wenn wir Sabbat zum Gottesdienst fahren, lob und preise ich Gott wieder für das neue Haus. Jetzt freut man sich, jemanden einzuladen. Da ist eine gute Luft drin, das ist hell und freundlich. Ne? Da nimmt man gerne jemanden mit. Die Leute kommen auch gerne, weil sie selbst neugierig sind. Wie sieht das da innen aus? Das ist eine tolle Erfahrung. Ich wünsche das wirklich auch unseren Geschwistern. Ich bin Gott unheimlich dankbar, dass er uns das gezeigt hat, dass alles dem möglich ist, der glaubt. Das hat ja zum Beispiel meine Schwiegertochter entworfen oder gestaltet, diesen Bibeltext. Und das ist auch unser persönliches Motto geworden. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Manchmal sind wir selber viel zu kleingläubig und trauen Gott viel zu wenig zu. Aber uns hat er gezeigt, wenn man Gott viel zutraut, macht er auch viel. Und ich möchte da unsere Geschwister ermutigen, viel mehr in Gottes Hände zu legen, ihm viel mehr zuzutrauen. Auch gerade bei Kleingemeinden, die vielleicht am Aussterben sind, dass sie ja, das in Gottes Hände legen. Dass sie Gott vertrauen, dass auch Menschen wieder dazukommen, dass sie nicht einfach aufgeben. Und jungen Geschwistern möchte ich ermutigen, auch kleine Gemeinden zu unterstützen. Da, wo Gott sie hingestellt hat, sich nicht große auszusuchen, wo sie irgendwo in der Masse mit untergehen und sich vielleicht angenommener fühlen, sondern ihre Talente, ihre Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten kleinen Gemeinden zur Verfügung zu stellen und sie mit aufzubauen. Mhm. Ich glaube, das ist der Weg, den Gott mit uns gehen will. Und dazu möchte ich auch alle ermutigen.
Amen. Vielen Dank, Gunther. Das ist sehr beeindruckend, das zu sehen, also wie ihr im Glauben vorangegangen seid, wie ihr trotz Hindernisse, trotz Widrigkeiten einfach weitergemacht habt. Ihr seid im Gebet geblieben und habt gestaunt und geschaut, wie Gott Wege zeigt und auch Türen öffnet. Also wirklich da, wo vorhin nichts war, genau. Da haben sich plötzlich Türen aufgetan und plötzlich ging das alles voran. Und das ist das, was wir wirklich echten Glauben nennen, also tiefen Glauben an Gottes Führung. Und er hat es gezeigt. Und es macht mich froh, dieses Zeugnis von dir zu hören und zu sehen, was aus der Gemeinde Rügen geworden ist. Bist auch du bereit, Herausforderungen anzunehmen und dich vom Geist Gottes leiten zu lassen? Rückschläge, Zweifel und Widerstände sollen dich nicht entmutigen, sondern deinen Glauben stärken und deine Überzeugung vertiefen, dass Gott einen besonderen Plan für dich hat. Oft wissen wir nicht, was die Zukunft bringt, aber gerade dann ist festes Vertrauen in Gottes Führung wichtig. Übergib deinen Weg ganz Gott. Er wird dich letztendlich zum sicheren Sieg führen.